heute zum Podcast Money Talks. Herzlich willkommen, Jirka.
Ja, hi, Frank, grüß dich.
Ja, Jirka Heine ist leidenschaftlicher Fußballer, war Profi, wäre gerne auch Profi geblieben. Er kann wunderbar kicken, aber neben Kicken hat er noch unheimliche Eigenschaften, die ihr gleich alle hören werdet. Lernt den Wert von Familie kennen, lernt den Wert kennen von, ach, ich mache noch mal was anderes, das kann ich auch. Jirka, ich freue mich, dass du so eine hohe Wertschätzung für Familie immer mitbringst und aus meiner Sicht auch für alte Beziehungen mitbringst. Ja. Ich freue mich, dich auch heute hier zu begrüßen. Wir starten mal mit 5 Fragen. Herzlich willkommen.
Sehr gerne.
Trainer oder Spieler?
Also ich finde den Spieler gut.
Ja.
Den Trainer passt genauso gut.
Passt genauso gut. Mhm. Sportler oder leitender Angestellter?
Sportler, denn daraus kann ich vieles für meine leitende Funktion herausziehen.
Ja, okay. Was vermisst du am Profisport?
Was vermisse ich am Profisport? In der aktuellen Situation?
Mhm.
Vielleicht eine gewisse Menschlichkeit.
Okay. Und für dich, wenn du Profisportler gewesen wärst, was vermisst du daran?
Dass ich den heute nicht ausüben kann?
Ja.
Das ist eine gute Frage, Frank. Da müsste ich länger drüber nachdenken, was ich wirklich vermisse an dem Profisport.
Also ich frage, weil das ja mal in deiner Vita, da kommen wir jetzt hier nochmal detailliert drauf, aber es war ja mal ein Ziel.
Ja.
Und du hast es ja sehr ehrgeizig betrieben und auch gut. So, und da könnte man ja was vermissen jetzt.
Ja, ich habe ja nur kurz reinschnuppern können. Und ich fand, das war schon für mich als 18-jähriger Bub ein einmaliges Erlebnis, vor so einer Menschenmenge Fußball zu spielen. Und dass du vielleicht mit dem, was du kannst, was du dir auf dem Weg erarbeitet hast, Leute begeistern kann. Ich glaube, das ist das, was ich vermisse an dem.
Würdest du sagen, den Applaus?
Auch den,
ja.
Obwohl, mir macht es genauso viel Freude hier im Amateursport, wenn mir 10 Leute zuklatschen und die begeistert sind für das, was ich getan habe. Also mit dem, was ich mache, Menschen zu begeistern, das ist schon etwas. Und natürlich ist es schöner, wenn es noch mehr mitbekommen und mehr sehen, mit denen ich das teilen kann.
Ja. Was ist denn emotionaler? Sport oder Business? Also deine Funktion, was ist denn emotionaler? Deine Beratung mit Agenturen oder der Sport? Was ist denn emotionaler für dich?
Der Sport ist emotionaler für mich.
Mhm. Was ist wichtiger?
In welchem Bezug?
Auch Sport oder Business?
Die Emotion?
Ja.
Der Beruf, das Business verlangt ja eine gewisse Professionalität und Emotionen sind nicht immer angebracht. Sind es beim Sport natürlich auch nicht, aber ich finde, der Sport gerade für mich ist einfach ein super Ventil, auch Emotionen freien Lauf geben zu können. So, ne? Und klar, du kennst mich ja, weißt ja auch, wie ich auf dem Platz bin und ich brauche dieses Ventil und ich habe gerne das Ventil, aber ich finde genauso, dass Emotionen in der Führung, Emotionen sind ja so oder so, auch mal sein dürfen und sein können. Denn letztendlich sind wir auch alles Menschen nur. Und ich finde immer diese Menschlichkeit, was ich gerade schon erwähnt habe, ist mir irgendwie ganz, ganz wichtig.
Ja, und ich erlebe dich auch als emotional. Also egal in welcher Rolle. Du bist als Mensch einfach schon emotional. Da glaube ich, kriegt man mehr Background, mehr Feedback kriegt man wahrscheinlich im Sport, weil es 1:1 ist. Dir gelingt was und du hast Feedback, dir gelingt was nicht und du hast auch Feedback. Das ist im Business ein bisschen anders.
Ja.
Aber du bist ja vom Grundsatz ein sehr emotionaler Mensch.
Ja, ich merke das natürlich selbst nicht, weil ich seit eh und je so bin. Aber es wird schon mir manchmal dann doch suggeriert, wenn ich komme oder reinkomme oder wie ich bin. Ich bin ja auch immer ein bisschen lauter.
Ja.
Aber für mich ist das Normalität.
Ja.
Für andere vielleicht nicht ganz, aber bin ich nun mal. Und ich freue mich auch irgendwie, dass ich so bin.
Ja, ich finde das gut. Wenn du heute Profisportler gewesen wärst, wäre vorbei die Zeit heute, ne?
Ja.
Was wären dann? Was wäre anders als heute?
Ja, ich betrachte natürlich die Jungs, die mit mir damals den Sport ausgeübt haben und jetzt nicht viele haben es in den Profibereich geschafft und klar, ist immer so diese Frage, ich habe immer so ein Zitat vor Augen gehabt, so ein Franz Beckenbauer, meine ich, war es, der damals gesagt hat, mit 22 musst du es geschafft haben in dem Profibereich. So, und jetzt gehen wir davon aus, ich habe es geschafft, dann werde ich sicherlich bis zu dem Zeitpunkt X Fußball gespielt haben und ich hätte mir gehofft in dieser Zeit, dass ich immer gute Leute an meiner Seite hatten, die mich gut beraten. Und das passiert ja auch im Profibereich nicht ganz so oft, dass du gute Leute an deiner Seite hast. Ich finde, ganz wichtig ist, wenn du Familie bei dir hast. Ich hatte in meiner Anfangszeit immer meinen Vater, der mich unterstützt hat. Und auch in dieser kurzen Zeit hat er mir gute Ratschläge gegeben. Und auch in diesen Verhandlungen, als es zum ersten Mal um so einen Profivertrag ging, war es ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, dass ich gut vorbereitet wäre, wenn ich jetzt aussteigen würde aus dem bezahlten Profisport.
Ja, okay. Wir kommen da nochmal drauf zurück, weil ich habe noch ein, zwei Leute gefunden, die dich damals begleitet haben. Und gute wie negative Beispiele, zumindest für mich. Und mich einfach deine daher nochmal interessiert. Aber mir geht es mehr um deine Person heute, weil das eine ist ja ein Bild von Jirka und das kennen wir irgendwie alle so, ne? So den, aber das geht mir heute so ein bisschen um den Menschen Jirka, weil das ist ja irgendwie, für ich finde, viel wichtiger. Und das hat ja alles was mit dir gemacht. So, ne? Du warst gefühlt 22, 23, 24, als wir uns kennenlernten.
Ja, ich war sogar noch jünger.
Du warst kurz nach dem Ausscheiden Profisport, ne?
Genau. Also sprich, ich habe 2003 mein Abi gemacht, bin dann in den Profisport gekommen, habe mich dann in diesem Jahr selbst dann schwer verletzt. Ja. Habe dann noch so ein bisschen an der Reha gearbeitet und 2005 haben wir uns kennengelernt. Ja. Ist kein Geheimnis, ich bin 84er Jahrgang, also Anfang 20 war es so. Ja. Ich bin im Gesicht älter geworden, du siehst immer noch so gut aus.
Wunderbar, Jirka, wunderbar, wunderbar. Aber ich habe erstmal, wir gehen nochmal einen Schritt zurück, weil du bist ja ein sehr großer Familienmensch, sehr wichtig, finde ich auch toll. Ich habe gefunden, das ist für mich neu, deine Mama war finnische Meisterin im 100-Meter-Sprint.
Ja.
Hast du es gemerkt zu Hause?
Ja, ich habe es vor allem bei mir gemerkt. Also eine große Stärke war auf dem Fußballfeld meine Geschwindigkeit. Und ich bin dankbar, dass ich diese Gene von ihr bekommen habe.
Ja. Sind das die ersten Meter oder sind das die 100 Meter?
Ich glaube allgemein auf Strecke, aber ich habe mal mir hören, oder Leute haben gesagt, dass ich vor allem auf den ersten Metern viel Meter gut mache. Genau. Ja. Und nein, und das habe ich vor allem an mir gemerkt. Also ich laufe gerne die Kurzstrecken. Ich bin kein Langläufer, definitiv nicht, auch schon damals nicht gewesen. Man musste es halt irgendwie machen, aber ich bin immer für die kurzen Geschichten zu haben. Ne? Das spiegelt sich aber auf mein ganzes Leben lang so durch. Also ich höre lieber Kurzgeschichten, als lange Bücher zu lesen oder so etwas. Ja. Und vielleicht kommt das daher, dass meine Mutter halt diese Fähigkeit hatte und ich sehr darüber dankbar bin. Und auch heute bin ich wenn wir über diesen Trainer sprechen, ein ganz, ganz großer Fan von Spielern mit Tempo. Ich mag es einfach. Ich mag Schnelligkeit auf eine gewisse Art und Weise.
Ja. Und für mich ist es so, ich war kein Spieler mit großem Schnelligkeitstempo. Ich konnte das eher im defensiven Mittelfeld mit Ablaufen haben, also mit genug Mitlaufen, dann hatte ich ihn wieder schon, sonst war das irgendwie schwierig für mich. Aber mich haben die Leute, die auf den ersten Metern so Geschwindigkeit hatten, die haben wir ganz verrückt gemacht.
Ja.
Aber das ist eine sehr große Stärke.
Das ist es, aber jetzt stell dir vor, du hast nur 11 schnelle Menschen. Also du brauchst die anderen. Ne? Ein Team besteht halt aus vielen, aber dann besetzt der die Position und der die Position. Ja. Aber wie gesagt, ich bin insgeheim ein großer Fan von Geschwindigkeit.
Ja. Und dein Papa war ja so eher Business, der war ja eher so ausgerichtet auf Wirtschaften, der war ja eher so auf Management so.
Ja.
Hast du da was von mitgekriegt?
Ja, also es war schon immer von Kind auf an immer so, habe ich mir vorgestellt, mein späterer Beruf wird irgendwas mit Anzug und Krawatte sein.
Ja.
Heute bin ich weg von dem Kleidungsstil, aber ich bin eigentlich in dem Bereich auch beruflich groß geworden. Also das habe ich definitiv von meinem Vater mitgekommen, dass ich heute in der Wirtschaft arbeite. Das war für mich so ein Punkt. Und wie gesagt, sein Handeln, sein Tun als Unternehmensberater hat mir einfach auch ja die Möglichkeit gegeben, im Bereich, was ich gerade schon erwähnt habe, Profivertrag, da hat er einfach ein Know-how, wusste, wie man verhandelt. Und ja, da er natürlich immer im Interesse seiner beiden Söhne gehandelt hat, haben wir sehr davon auch profitiert.
Ja, cool. Ja, der Bruder ist auch Fußballer, ne? Mirko ist, spielt selber. Kickt der noch?
Der spielt noch, ja, genau. Der ist mit hier im Trainerteam. Es gibt hier einen ortsansässigen, so eine Art Jungseniorenmannschaft. Ja. Ne? Das ist so eine Zwischenstufe zwischen dem normalen Ligatum und dem Alternbereich, dazwischen geschaltet. Er ist dort Trainer, Betreuer.
Wusste ich gar nicht.
Ja. Und ich spiele da jetzt auch hin und wieder nochmal mit. Und ich finde es irgendwie klasse, dass wir ja darüber noch mal die Möglichkeit haben, auch zusammen Fußball zu spielen. Und wir haben jetzt am Freitag kommenden auch ein Spiel zusammen. Und da freut mich jetzt schon riesig.
Ja. Dann habe ich in meiner Wahrnehmung, da ich kenne dich ja jetzt nicht, du hast halt im vierten Lebensjahr am Fußballplatz gestanden. Das muss ja schon Pampers-Liga gewesen sein. Das kenne ich natürlich nicht. Aber in meiner Wahrnehmung, du bist immer sehr klar im Kopf gewesen. War es das damals schon auf den ersten Spieltagen? Wusstest du, was du auf dem Platz machen sollst? Oder war das einfach hingehen und bolzen?
Ja, ich glaube das. Ich glaube, es war erstmal dieses Gefühl dafür zu bekommen. Aber ich denke, Fußballer, egal wie alt sie sind, haben irgendwie intuitiv ein Gefühl dafür, was sie zu tun haben. Meinst du nicht?
Nee. Da könnten wir jetzt drüber streiten, weil ich das natürlich auch nicht weiß. Aber ich habe eher das Gefühl, die lieben den Ball, die lieben den Sport und dann machen sie das irgendwie. Bei dir habe ich immer, du hast ja auch, wenn du bei uns gearbeitet hast, es gab immer noch einen Plan dahinter, immer noch ein Warum. Es gab immer noch eine Idee. Wird dir ja manchmal zum Verhängnis, weil du zu viele Ideen hast, ne? So kenne ich was von, So,
ne? Ja, ist genauso, wie du sagst. Ja, der Kopf ist immer voll von Ideen.
Ja.
Ne?
Aber du wirst ja, weißt du, ich glaube, es ist einfacher, mit Ideen auf den Platz zu gehen, als einfach nur Fußball zu spielen.
Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das mit 4 Jahren schon so hatte. Ich glaube, das war erstmal als kleiner Bub äffst du ja auch Leuten nach. Und mein Bruder hat Fußball gespielt, ne? Mhm. Dafür bin ich auch mein Vater, meiner Mutter dankbar, dass sie mich auch zum Fußball, sie mussten mich, glaube ich, nicht treiben. Ich wollte das auch immer spielen. Ne? Und als die ersten Pokale von Mirko nach Hause gebracht worden sind, wollte ich auch einen Pokal haben.
Ja.
Und das war vielleicht diese Zielstrebigkeit, die ich hatte, dass ich auch gewinnen wollte. Ich wollte auch sowas zu Hause haben. Und das war mein Antrieb. Aber ich weiß nicht, ob ich mit 4 schon den genauen Plan hatte. Aber ich wusste schon, um was es ging. Dass der Ball, das Runde, da gegenüber ins Tor rein musste.
Ja. Und wir nicht nur Fußball spielen.
Nee.
Ja. Das habe ich irgendwie bei dir immer gehabt, also im Businessleben immer gehabt und auch immer bewundert, weil gefühlt bist du deiner Zeit damals als 20-Jähriger oder 22-Jähriger auch voraus gewesen, was diese Zielsetzung betrifft. So, und da habe ich mich halt gefragt, Mensch, war das nicht immer so? Du warst ja in den deutschen U-Mannschaften nicht nur Spieler, sondern auch Mannschaftsführer und so. Und das wird man ja auch nicht, weil die anderen denken, der kann kicken, sondern weil irgendwie der Trainer oder die Mitspieler denken, ach komm, der hat eine Idee, lass uns mal so machen, wie der meint.
Ja, so wenn ich drüber nachdenke, was du sagst, ja, es gab immer Ziele, die ich angestrebt habe. Ne? Ja. Und ich wollte immer weiterkommen. Und ich war aber auch da bereit, für auch Verantwortung zu übernehmen oder auch mal zurückzustecken. Aber ja, es war schon so. Irgendwann kam dieser Moment. Ich habe das, glaube ich, gar nicht bewusst wahrgenommen, aber das ist dann immer denn die nächste Stufe. Ne?
Ja.
Schon alleine damals ja immer schon von in die E-Jugend zu kommen, in die F-Jugend, C-Jugend, schon mal höher und sich dort zu behaupten. So, dann hieß es plötzlich, ja, du kannst schon mal 2 Jugendklassen überspringen und dann darfst du mit den Größeren schon mal mitspielen und dann willst du ja nicht aufhören. Du willst ja dann noch weiterkommen. So, und da, glaube ich, wurde so intuitiv bei mir diese Zielstrebigkeit gesetzt. Aber wir haben gerade drüber gesprochen, ne? Dass ich schon damals als junger Bub auf dem Schoß von meinem Vater, wenn er von der Arbeit nach Hause kam, wusste ich, ich wollte, wenn ich später arbeite, Schlips und Krawatte tragen. Und es ist so gekommen.
Ja,
ne? Es ist nicht in einen anderen Bereich gegangen.
Ja. Ich glaube ja, dass das, je klarer das Bild ist, Egal in welchen Bereichen, ob das jetzt Sport ist, ob das Business ist, ob das Geld verdienen ist oder Geld darf bleiben oder was immer das Bild ist, dass das einfach eine viel, viel bessere Chance hat.
Ja.
Das Leben spielt nochmal ein blödes Spiel, das kann durchaus passieren.
Ja.
Aber das heißt ja nicht, dass die Idee nicht verfolgt wird oder dass man das nicht in anderen Bereichen umsetzt. Und das ist mir aufgefallen jetzt in den Vorbereitungen, aber auch so in der Rückschau, dass ich gedacht habe, nee, Jirka hat immer ein Bild gehabt. Also so.
Ja, es ist für mich auch wichtig, dass du irgendwas auch anstrebst, so, ne? Dass du zumindest einen Plan hast, wo du es hingehen willst. Ne? Ja. Sei es egal wo. Ne? Auch wenn ich mich abends mit meinen Freunden treffe, dann haben wir auch einen Plan, ein Ziel. Ne?
Ja. So bekloppt er auch manchmal ist. Ne?
So ist es, genau das. Aber wir verfolgen ein Ziel.
Ja.
Und Ziele hast du eigentlich ständig.
Ja.
Und ja, ich finde es auch gut, Ziele zu haben. Und wenn du Etappen erreichst, ist es auch gut, zurückzublicken und sagen, diesen Weg bist du schon gegangen.
Ja.
Und kurze Anekdote, wir haben gestern trainiert mit meiner Mannschaft und ich habe mich ins Tor gestellt. Ich bin kein guter Torwart, muss ich sagen. Und die Jungs haben das großartig gemacht, meine Jungs, die vor mir gespielt haben. Und dann hat sich noch einer verletzt und wir waren in Unterzahl. Aber wir lagen mit 5 Toren zurück. Und dann haben wir auch immer Step by Step, jetzt noch 4, jetzt noch 3, jetzt noch 2. Und das hielt die Motivation aufrecht. Und das war so für mich, wir haben das Spiel nachher trotzdem verloren. Aber es war irgendwie toll zu sehen, dass die Jungs nicht aufgehört haben zu spielen, weil sie immer diese kleinen Ziele gesetzt haben. Und mir war es nachher egal, ob wir verloren haben, dieses Trainingsspiel. Aber für mich war dieses Zeichen toll, was die Jungs gesetzt haben. Und so bin ich sehr, sehr zufrieden gestern vom Trainingsplatz gegangen.
Ja, schön. Ja, aber das glaube ich. Wann war denn, wenn du jetzt deinen Werdegang als Jugendlicher nimmst, wann war denn der erste Step im Fußball erreicht, wo du sagst, oh, das fand ich jetzt gut? Also man lebt das Leben als Jugendlicher oder als Kind eigentlich so jeden Tag. Aber gab es so einen Moment, wo du gedacht hast, das ist jetzt gut, jetzt könnte es weitergehen?
Ja, also für mich erstmal war es besonders, erstmalig so eine Einladung von der Landesauswahl zu bekommen. Also du bist ja, ich bin ja im Kreis Plön groß geworden, Schellhorn, Pilz, so die kleine Welt, und plötzlich hieß es, oh, du kriegst eine Einladung, und auf eigene Faust ging es dann nach Valente an die Sportschule. Ja. Das fand ich schon, das war so ein Punkt, an den ich mich gerne zurückerinnere. So, das war für mich so der erste Schritt, es hat sich gelohnt, all das, was du bis jetzt investiert hast, und du bist ja gar nicht so schlecht. Ne? Andere sehen das auch, und das war so eine Bestätigung, die ich da bekommen habe.
Bei mir hieß der Pfeiffer.
Ja, Werner Pfeiffer.
Werner Pfeiffer, bei dir auch noch?
Ja, auch noch Werner Pfeiffer. Ne? Ja. Und das war für mich so die erste Einladung, wo ich mich sehr drüber gefreut habe.
Ja, ja. Dann hast du ja noch bundesweit nachher irgendwann gekickt.
Ja, genau.
Ist das nochmal ein Unterschied gewesen?
Ja, definitiv. Ich habe dann ja nach der D-Jugend auch hier meinen Heimatverein Preetz verlassen, bin in den Kieler Bereich, genau, zu Kielia Kiel gegangen. Und das waren schon 3 Jahre, die mich auch nochmal sehr geprägt haben. So. Und das war schon anders, auch vom Niveau her. Plötzlich kamen viele Spieler, die ich in der Landesauswahl kennengelernt habe. Wir haben uns dann in der C-Jugend bei Kielia wieder getroffen, haben eine Mannschaft gebildet. Ja. Das war schon eine enorme Qualität. Und der Schritt war auch wichtig für die Ziele, die ich mir gesteckt habe.
Ja, aber bundesweit ist das ja nochmal ein Unterschied.
Ja.
Das Kicken in Schleswig-Holstein ist halb so schnell, ich übertreibe das mal, wie das Kicken woanders.
Ich gebe dir recht. Und wir waren ja damals, das war wie gesagt noch vor den 2000ern, für viele, die im südlich von Hamburg gelebt haben, kam ja sportliches Niemandsland hinter Hamburg. Ich sag's mal so salopp, da hatten wir den VfB Lübeck vielleicht noch mal eine kurze Zeit im Profitum gehabt. Holstein war deutschlandweit keine Adresse. Ne? Und als wir dann mit Holstein Kiel in der Jugend dann zu den großen Vereinen Bremen, Wolfsburg gefahren sind, das war dann schon noch mal ein ganz anderer Beritt. Und wir hatten ja diese Ländervergleiche auch gehabt im Rahmen der Landesauswahlen. Das war nochmal ein ganz anderer Fußball. Ne? Und die waren einfach viel weiter als wir. Ja. Ne? Schon auch von der Struktur her und dergleichen. Das war hier gerade erst alles am Entwickeln. Ne? Und es hat ja, guck mal, wenn man guckt, von 2000 bis heute lange noch gedauert, bis Holstein Kiel jetzt da ist, wo sie sind. Also daran war nicht zu denken, auch an unsere Trainingsmöglichkeiten, die wir dort hatten. Ne?
Auch die Trainernamen.
Ja, ja.
Also Weißt du, ich habe Hans-Werner Moers, ne?
Ja.
Das war, no ja. Name, ja. Bundesweit, aber ja. Für dich ein wichtiger Trainer.
So ist es, mein erster Trainer im Profibereich bei Holstein Kiel.
Ja.
Und genau, aber die Zeiten waren halt anders. Wir waren auch eine Mannschaft, sicherlich tolle Namen zu der damaligen Zeit, aber viele waren über ihren Zenit hinweg.
Das ist immer mein Bild damals gewesen von Holstein.
Ja.
Nicht so wie jetzt Ausbildungsbetrieb, sondern eher Rentnerbetrieb. Also Daniel Teixeira, glaube ich, hieß er.
Ja, Texas, genau.
Genau, Texas hat da gespielt und der war ein Abgehalfteter von irgendwo. Übertreibt das jetzt,
ja,
ne?
Natürlich hatten sie ihre große Zeit schon hinter sich gebracht und haben dann nochmal bei Holstein Kiel nochmal so ihren, ja, nochmal ein bisschen die Zeit auf dem Fußballplatz nochmal künstlich verlängert. Aber klar, sie waren über den Zenit. Aber es war immer interessant zu beobachten, wenn wir, wenn es eng wurde und wir sind irgendwie unten reingerutscht, dann spielten wir meist gut danach. Dann sind wir, und sie wussten irgendwie immer so, für mich als junger Spieler war es immer so ein Signal, sie wussten ganz genau, wie es laufen muss, damit sie sich in diesen Regionen handeln, dass sie nicht in die Abstiegsregion kommen, aber auch vielleicht nicht so stark spielen, dass vielleicht am nächste Saison der Kader wieder umgekrempelt wird. So, das war immer mein Eindruck. Ne? Vielleicht ist das auch zu viel des Guten, aber so wirkte es. Und es hat auch bei Holstein Kiel lange gedauert, dass sie von diesem Pfad dann irgendwann abgewichen sind. Und ja, wir sehen ja jetzt das Ergebnis heutzutage. Aber schon damals muss ich sagen, dass im Hintergrund bei Holstein Kiel wirklich, wirklich tolle, tolle Leute gearbeitet haben und die auch ein Ziel verfolgt haben, diesen Verein irgendwann mal dahin zu kriegen, wo er heute ist.
Ja, ja. Dann würde ich gerne mal, dass das so dramatisch war, habe ich gar nicht gewusst, aber du hast 2003 den ersten Profivertrag bei Holstein Kiel unterschrieben. Also nochmal zur Chronologie, du warst Kapitän der U17, du warst Kapitän der U19 für Deutschland, du hattest WM- oder EM-Berufung, Horst Rubesch hat irgendwann mal gesagt, den würde ich in meinen Kader nehmen. Das sind ja alles Dinge, die auf dem Weg nicht so einfach mitzunehmen sind.
Mhm.
Also die menschliche Anerkennung, überhaupt Kapitän zu werden in solchen Mannschaften, da muss ja jemand was sehen und natürlich musst du dann gekickt haben können, ne?
Ja.
Sonst wird es ja gar nicht funktionieren. Ja, genau so. Und, aber dann hast du den ersten Vertrag unterschrieben bei Holstein 2003 und dann gab es am Samstag ein Spiel DFB-Pokal gegen Leverkusen.
Ja, genau, etwas später, genau, das war so ungefähr Spieltag 4 oder 5.
Ja.
Aber genau, dann kam das DFB-Pokalspiel gegen Leverkusen und bis dato hatte ich wenig Einsatzchancen und Möglichkeiten bekommen durch das Trainerteam.
Ja, und die hast du aber genutzt, die Einwechslung?
Genau, das war dann tatsächlich so, dass der Trainer mich dann so Anfang zweiter Halbzeit zu sich gerufen hat. Ich musste erst zweimal hinhauen und dann spielte sich das alles ab wie so ein Tunnel. Ne? Ja. Wir haben damals gegen Leverkusen gespielt. Da waren Spieler Bernd Schneider, Jens Nowotny, Berbatov, Neuville, die du eigentlich noch aus dem Fernsehen kanntest. So, und das war jetzt plötzlich meine erste große Chance, sich zu behaupten unter den ganzen Leuten.
Ja.
Und ja, dann kam die Einwechslung.
Ja.
Und ich habe bis zum Ende, glaube ich, ein sehr gutes Spiel gemacht. Ja, und ich glaube, du kannst weiter erzählen, glaube ich.
Also zumindest weiß ich, dass nach dem Spiel es für dich eine Einsatzgarantie gab, nächste Woche zu spielen gegen St. Pauli.
Genau, richtig.
Ist natürlich, also St. Pauli ist so mein Mitherzensverein, ne? So, dass ich denke, boah, wenn du dann vom Trainer für die halbe Halbzeit oder die halbe Stunde geadelt wirst und sagst, hier, hat mir gut gefallen, du bist 19 gewesen.
Ja, ich bin 19 gewesen, genau.
Ja, dann zu sagen, pass auf, das gibt einen Startelf-Einsatz, das ist ja irgendwie gut. Und dann gab es diesen Sonntag, wo es noch in der Regionalliga oder bei den Amateuren damals.
Ja,
ne?
Genau. Es gab immer die Regel, wer nicht mehr als 35, 40 Minuten spielt, der hat die Möglichkeit, nicht die Möglichkeit, der sollte noch am nächsten Tag bei den Amateuren aushelfen. Die haben damals dann auch in der höchsten Amateurklasse gespielt, Oberliga. Und ich weiß nicht genau mehr, gegen wen wir gespielt haben, aber es war auf dem Kilia-Platz, zu Hause im Heimspiel. Und ja, kurz vor der Halbzeit habe ich die Verletzung davongezogen, die ausschlaggebend war, dass ich meine Laufbahn nicht habe weiterführen können.
Ja. Könnte das sein? Das ist jetzt eine Spekulation. Ja. Übermut von, ich habe schon was erreicht, ich bin nächste Woche gesetzt, spielt das eine Rolle? War es einfach Pech? Was würdest du sagen?
Ich glaube, zu dem Zeitpunkt selbst an dem Sonntag wusste ich gar nicht, was ich am Tag zuvor geschafft habe für mich. Das wusste ich nicht. Ich wusste, dass es gut war. Ich habe die Zuschauer gesehen auf den Rängen, die einem zugejubelt haben, aber das lief alles für mich im Film ab. Aber ich wusste erst tags drauf am Montag, was ich geschafft habe für mich.
Via Zeitung oder wie?
So ist es, so ist es. Ich glaube, die Kieler Nachrichten haben mir fast eine ganze Seite gewidmet und sozusagen über den Durchbruch gesprochen, geschrieben.
Und du lagst schon im Krankenhaus.
Ich lag schon im Krankenhaus, genau. Ich habe noch an dem Sonntag selbst in der Kabine, Dr. Sven Jakob war dort zugegen und der hat sich dann gleich in der Kabine mein Knie angeschaut und da sah es alles noch sehr, sehr gut aus, weil ich einfach eine ganz gute Grundmuskulatur hatte und es sah stabil aus. Und ja, am Montag war dann schon eigentlich so eine Diagnose mit Verdacht auf Kreuzbandriss, was aber im Nachhinein man sagen muss, das war fast noch die geringste Verletzung, die ich davon getragen habe.
Knorpel, Meniskus.
Genau.
Knorpel war, glaube ich, das Problem, ne?
Genau, Knorpelschaden, dann so ein sogenannter Bone Bruise, Oberschenkel auf Unterschenkel draufgeschlagen, dann das Außenband, die Menisken waren eingerissen. Also es war schon sehr lediert und der damals behandelnde Arzt, Dr. Hendrik Dotzer, sagte dann auch nach der OP sinngemäß, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, das Kreuzband sitzt bombenfest. Und die schlechte ist, dein Knie sieht aus wie bei einem 65-Jährigen. Ich konnte mit dieser Nachricht aber nichts anfangen erstmal. Ne? Du hast bis 18, 19 Fußball gespielt, du hattest mal ein paar Blessuren, aber du standst immer wieder irgendwann auf dem Platz. Naja, und dann hatte ich Montag diesen Artikel in der Zeitung und habe den sozusagen schon mit Thrombosestrumpf so sinngemäß wahrgenommen. Ja, und tags drauf, auf dem Dienstag, war dann wirklich nur noch so ein ganz kleiner Artikel, so dass das Jahrzehnttalent Jirka Heine wird längere Zeit ausfallen. So, das war dann die Killessenz. Also es ging, der Fall, wenn man es so sehen würde, war schon sehr enorm, den ich da hatte. Aber auch zu diesem Zeitpunkt dachte ich ja noch, das wird wieder gehen. Das wird
Du hattest noch mal einen zweiten Kreuzbandriss in der Reha, ne?
Ja, genau. Wir haben auch alles Mögliche getan. Mein damaliger Berater hat mich dann durch Deutschland geschickt. Ich war in Münster in einer Fachklinik für Knie. Ich war in Berlin am Charité-Klinikum. Man hatte dann geguckt, okay, wie kann man diesen Knorpelschaden, das war schon Grad 4, also es war kein Knorpel mehr vorhanden, was man machen konnte. Dann hatten sie angeregt, vielleicht die Kniescheibe so ein bisschen anzuschneiden, damit sie nicht mehr so ganz doll aufdrückt oder so. Und dann haben wir irgendwann auch, wie gesagt, mit meinem familiären Berater, mit meinem Vater, auch gesagt, nach einer gewissen Reha-Phase, Junge, schlag einen anderen Weg ein.
Ja.
Ne? Und da hat man so erstmalig realisiert, ja, okay, der Traum, den du immer als Ziel verfolgt hast, der wird so nicht mehr erfüllt werden. So. Und das war schon hart in dem Moment. Und das war so am Ende der Reha. Da sind auch mal hin und wieder einige Tränen dann geflossen, weil man irgendwie keinen Fortschritt gemerkt hat. Und
meinte auch, dass ich diese Tränen, die hast du nicht verdrückt, aber ich meine, sie gesehen zu haben, auch noch als du mit der Ausbildung anfingst. Es war schon mehr Quälkram für dich, weil es nicht das Element war, was du kanntest. Du musstest dich schon an ein paar Dinge halten, wo du einfach sagst, oh, das fällt mir jetzt doch irgendwie schwer. Zumindest habe ich das in meiner Wahrnehmung.
Ja. Ich weiß nicht, ob ich es bewusst gemacht habe, aber unterbewusst war es bestimmt irgendwie präsent, dass man das Hobby, was man so liebt, zum Beruf gemacht hat, ist ja das Schönste, was es gibt. Und du hast ja auch irgendwie eine gewisse, ich bin ja vielleicht auch so ein Freigeist und auf dem Fußballfeld hast du eine gewisse Freiheit. Und in der Wirtschaft oder in der Ausbildung gibt es auch so Felder, die abgesteckt sind, in denen du dich nur bewegen kannst. Und das ist natürlich dann manchmal besonders schwer. Und dann diesen Switch zu schaffen, war ein Lernprozess.
Definitiv. Ja, gut, dir hat es ja gut getan. Also zumindest in meiner Wahrnehmung hat es ja gut getan.
Definitiv.
Das habe ich schon so gesehen. Ich würde gern, weil das Money Talks auch heißt, nochmal zu der Reha zurück. Ja. Du warst ja dann praktisch über die BG.
Ja.
Betreut. Das war wahrscheinlich eine sehr gute Betreuung, oder?
Ja, super. Also das war, wie gesagt, ein großer Glücksfall, dass das natürlich ein Arbeitsunfall war. Und die Berufsgenossenschaft schreibt ja eigentlich immer ganz groß so Reha vor Rente. Ja. Also sie versuchen mit aller Macht, dich eigentlich wieder so hinzubekommen, dass du für den Arbeitsmarkt oder für den Beruf, den du ausgeübt hast, wieder hinzustellen. Und ich hatte tollere, das merkt man schon, wenn dir ein Rezept ausgestellt wird. Das ist eine DIN A4-Seite, da wird angekreuzt, was es gibt. Da, und wenn man dann auch die Physiopraxis betritt, dann freuen die sich auch, weil sie andere Abrechnungssätze haben oder so. Ne? Man wurde ganz anders behandelt und ich hatte alles. Also es gab nichts, was ich habe vermissen können, von Bewegungsbad, Strom, Lymphdrainage, und ich habe dann, wie gesagt, manchmal einen halben Tag zugebracht. Ja. Und ich habe das damals in Wellingdorf unter anderem gemacht, in der Sportreha Kiel, mit den THW-Spielern. Das war natürlich auch ein schöner Side-Effekt, ne, dass wir gemeinsam trainiert haben und uns versucht haben, auch gemeinsam durch diese Reha-Zeit zu pushen.
Ja, ne? Weil keiner will einen Unfall,
nein,
keiner will auch einen Arbeitsunfall.
Ich hätte auch gern darauf verzichtet.
Genau, aber wenn Unfall, dann den Arbeitsunfall, ne?
Ja, also definitiv kann ich sagen, wie gesagt, heute habe ich ja auch mal ein paar WWchen oder so und kriege das normale Kassenrezept oder so etwas, und das ist ja schon ganz klar durchgetaktet. Das ist wirklich nicht damit zu vergleichen mit einem Arbeitsunfall, also gar nicht.
Und du hast ja denn, wenn du Profivertrag unterschrieben hast, wie lange hast du das Gehalt gekriegt? Auch nur 6 Wochen? Oder?
Ja, 6 Wochen genau. Und dann ging es ja also 72 Wochen weiter, das Verletztengeld oder das sogenannte Krankengeld, was ich bekommen habe. Und das war dann damals eigentlich auch der Cut, wo wir dann gesagt haben, das war so der Scheideweg. Wird es jetzt nochmal was oder nicht?
Also auch im Profivertrag ist das letztendlich ein reiner Arbeitsvertrag, ne?
Ja, genau.
Also das. Du wirst dann nach 1,5 Jahren, würdest du in die Renten... Erwerbsminderungsrenten oder sonst irgendwas eingestuft werden. Und
zum Beispiel dann, als Beispiel, ist da dann vielleicht danach so ein bisschen die Hoffnung, ob man aus der gesetzlichen Unfallversicherung vielleicht noch eine Rente bezieht. Mhm. Aber die kriegt man auch erst bei 20%
Erwerbsgemindert.
Und nun konnte ich meinen Beruf mit meinem Knie nicht mehr ausführen. Ich glaube, ich bin noch nicht mal auf 2% gekommen. Ja, ja. Also so zu sehen, ne, also daraus gibt es nicht. Und wie gesagt, nochmal, Reha vor Rente ist das Thema. Ja. Also, ne, ich habe, wie gesagt, auf diesem Aspekt viel, viel bekommen, aber ansonsten hielt es sich in Grenzen.
Ja, ja. Also, und es geht ja vielen so, ne? Also das muss man ja sagen, du hast vorhin gesagt, naja, aus den wenigsten wird was.
Ja.
Ich weiß, dass du damals beim SC Freiburg auf dem Zettel standst, du standst bei Arminia Bielefeld auf dem Zettel, Horst Rubesch haben wir erwähnt, dass das im Kopf was macht.
Ja.
Aber hast du jemals das Geld gesehen oder war das einfach der Sport? Papa verhandelt ja auch aufs Geld.
Ja, genau. Also,
hast du das gesehen? Vermisst du das?
Zu sagen, ich würde es nicht vermissen, wäre nicht richtig. Ich hab sehr gutes Geld verdient als 18-Jähriger. Das war, ob das nun angemessen war oder nicht, aber es war viel Geld. Es war auch irgendwie schön. So, man hatte irgendwie als junger Bub dann auch irgendwie so eine gewisse finanzielle Freiheit. Du konntest dir Sachen leisten, aber ob es nun das hätte sein müssen oder nicht, ich wollte Fußball spielen. Ne?
Genau.
Für mich war es eine Ehre, einen Profivertrag zu unterschreiben. So. Aber wie gesagt, da ich einen guten Unternehmensberater zu Hause hatte, hat er sich darum gekümmert. Und ich finde, das ist auch eine gute Mischung.
Aber macht das nicht was, wenn plötzlich das Geld auf dem Konto ist? War es auf deinem Konto?
Ja, es war auf meinem Konto. Es war mein eigenes Geld.
Ja.
Und das macht mit einem was. Gerade wenn plötzlich durch diesen Unfall weniger da ist.
Ja.
Ne? Es war, es war genug, aber... Es war weniger plötzlich.
Ja. So. Und es fehlte auch Applaus.
Ja, das auch noch. Ne? Ja. Also stell dir vor, ich hebe mein Geld ab und kriege dafür noch Applaus. Aber nein, so weit wollen wir gar nicht gehen. Aber das macht schon mit einem was.
Ja.
Ja.
Ich war ja dann 2006, da warst du ja schon bei uns.
Ja.
Ich war 2006 im Stadion, WM in Dortmund, und da lief David Odonkor zur Flanke an und Oliver Neuville hat ihn reingemacht. David Odonkor hast du noch gegen gespielt, ne?
Ja, genau. Gegen David habe ich gespielt im Ländervergleich Nordrhein-Westfalen gegen Schleswig-Holstein.
Ja.
Man muss wissen, ich war eigentlich etatmäßiger Stürmer oder linkes offensives Mittelfeld. Nur gegen David musste ich Verteidiger spielen.
Weil es so schnell war?
Genau, und es hatte einen besonderen Grund. Ich konnte diese Grundschnelligkeit mitgehen. Und deswegen habe ich gegen ihn Manndecker gespielt und habe dann mit ihm hitzige Laufduelle hinter mich gehabt. Und es gibt eine Zeitmessung, wo ich sogar auf den ersten Metern schneller war als David Odonkor tatsächlich.
Ja, aber das, was macht man? Macht das was mit dir, wenn du das Spiel siehst? Damals?
Ja, ich hätte... Ja, erstmal, das war das Spiel gegen Polen.
Gegen,
ne?
Polen, ja.
Ja, habe ich mich natürlich erstmal gefreut, dass wir Deutschen da dieses Tor erzielt haben und das Spiel gewonnen haben. Und es war ja, glaube ich, eine unheimliche Atmosphäre. Ja, ob ich nun hätte sagen, ja, das könnte ich auch sein. Ne? Das, ja. Die Frage kam bestimmt schon mal auf. Das hättest du vielleicht auch sein können, das zu erleben. Aber ich glaube, vielmehr hat die Freude in dem Moment überwiegt, dass wir Deutschen da das Spiel.
Und das ist ja auch ein Beispiel, zumindest für mich. Ich kenne jetzt David Odonkor nicht so hundertprozentig, dass ich mir eine Meinung bilden könnte. Aber in meiner Wahrnehmung ist das ja auch keine Erfolgsgeschichte, die für ihn so eine Erfolgsgeschichte ist. Da gibt es ja auch neben Geld verdienen ganz viele Baustellen, die er wahrscheinlich gerne darauf verzichtet hätte.
Ja, das glaube ich auch. Man sieht ihn ja auch mittlerweile in einigen Formaten laufen und ich weiß nicht, ob
gefühlt hat er 13 Vereine gespielt, ne?
Nie so wirklich angekommen. Ich glaube, seine schönste Zeit war in Dortmund sicherlich, aber danach war es für ihn auch, glaube ich, schwer Fuß zu fassen.
Ja.
Und
das bringt ja Profisport auch mit sich, ne?
Ach, definitiv. Und schau dir doch an, über wen schreiben die Zeitungen, die Tageszeitungen von heutzutage. Das ist ein Bruchteil von dem, wer eigentlich hinter denen steht. So, eine Mannschaft besteht immer aus 11, 18,
28
Spielern, aber von 1-2 wird berichtet. Ja. Ne? 1-2 stehen in den Tageszeitungen. Und
wenn du beim FC Bayern stehst, auch 5.
Ja, genau.
Aber dann hört es auf, ne?
Ja, so ist es. Obwohl ich auch manchmal denke, ich glaube, jeder ist selbstverantwortlich, ob er da stehen möchte oder nicht. Ich glaube, das kann man selbst steuern.
Das glaube ich auch. Aber ich glaube, die Jungs sind zu jung, um neben dem Fußball noch einen Kopf zu haben. Das ist jetzt auch eine maßlose Unterstellung, aber ich glaube, dem Profi wird zu viel abgenommen. Er muss sich ja nicht mal mehr um Ernährung kümmern, er muss sich ja nicht mal mehr um Einkauf kümmern, er muss sich ja nicht mal mehr um ein Auto kümmern. Das wird ja alles gelöst heute.
Ja.
Der hebt ja nur die Hand und sagt, ich hätte gern Bananen und schon kommen Bananen.
Ja.
Und ich glaube, da ist der Fehler, dass die Leute dann mit ihrer Zeit nicht so richtig was anfangen können. Mhm. Die könnten sich ja eigentlich um eigene PR, um Vermarktung, aber das lernst du nicht, weil du lernst Fußball spielen.
Ja, ja.
So, oder Handball, ne? Das ist jetzt egal. Also Profitum lernst du. Und da würde ich mir ein bisschen wünschen, du hast jetzt einen Unternehmensberater als Papa gehabt. Dir wäre das so schnell so nicht passiert, weil Papa wahrscheinlich gesagt hätte, Jungs, also da machen wir jetzt auch was draus. Aber das hat ja nun längst nicht jeder.
Nein, gewiss nicht. Deswegen ist es sehr, sehr wertvoll, einfach gute Menschen um sich zu haben, die einen führen und einem auch was mit auf den Weg geben. Und genau das, was du sagst, das ist die Gefahr heutzutage. Und schon damals war es so, wir mussten gefühlt mit dem Kulturbeutel zum Training kommen und es war alles schon da. Aber es war trotzdem noch irgendwie anders. Wir waren auch nicht in den Sphären mit Holstein Kiel, was ich vorhin schon sagte.
Nee.
Aber, und ich glaube auch heutzutage noch mal, Profifußballer zu sein, gerade mit den sozialen Medien und so etwas, ist, glaube ich, auch horrend schwer. Die Jungs dürfen nicht mehr das sagen, was sie vielleicht sagen wollen. Alle werden darauf getrimmt, das richtige Interview zu führen oder so etwas. Und auf der einen Seite ist das ja auch immer so schizophren. Irgendwie fordert die Gesellschaft Charakterköpfe.
Ja.
Sobald aber jemand irgendwie mal Kritik in eine Richtung äußert, wird er durch den Kakao gezogen. So, ne? Also ich glaube, jetzt aktuell ist das so mit ein bisschen Mats Hummels. Der hat mal seine Jungs bei Dortmund zusammengestaucht nach dem vorletzten Champions-League-Spiel. Und irgendwie gefiel es doch keinem so. Das wollte man doch nicht.
Es gefällt sogar den Leuten, aber es ist ein Anlass, um drüber zu schreiben.
Oder so, noch besser.
So, weißt du, so eigentlich ist man Respekt.
Ja.
Aber jetzt haben wir mal einen Grund.
Ja, genau.
So, aber ich glaube, das ist... merkst du in deinem Job, und also ich merke es auch, man traut sich manchmal gar nicht so den Kopf so ganz rauszustrecken, weil da gibt es dann Leute, die schlagen da drauf. Da gibt es so wenig, die klatschen, sondern es gibt mehr die Neid, Missgunst, ich weiß nicht was, oder vielleicht einfach nur auch einen objektiven Blick haben und sagen, das gehört jetzt weg.
Ja.
Und dann ist man lieber ein bisschen leiser. Ne?
Ja, das ist so. Das ist vielleicht so ein Wunsch, so ein allgemeiner Wunsch, ne? dass man vielleicht mehr hofft, mehr über das Gute zu berichten. Aber Negativschlagzeilen vermarkten sich irgendwie besser oder irgendwie so etwas. Ne? Und gut, wir werden es nicht ändern können, aber trotzdem wäre das so ein allgemeiner Wunsch, den man hätte.
Ja. Heute, also du hast dann, können wir ja kurz die Geschichte mal rund machen, du hast dann bei so einem Ausbildungsbetrieb wie bei uns angefangen zu arbeiten und hast dann deine Ausbildung gemacht, aber wir haben das halt in so einer Ausbildungsagentur mit eigenem Standort gemacht. Du warst ja praktisch vom Profi zum Azubi, aber du musstest ja schon eine Rolle einnehmen von Führung, weil du hast duales Studium gemacht, haben gesagt, Jäger, nun führ die mal. War das anders, die Führung, als auf dem Platz?
Ja, sie war schon anders. Ich hatte ja auch nicht jetzt den enormen Kompetenzrahmen gehabt oder dergleichen. Aber sie war schon anders. Ich musste mich ja selbst auch erstmal in diesem Bereich irgendwie finden. Ne? Mhm. Beim Fußball wusste ich schon eigentlich konkret.
Aber du warst beim Fußball ja nicht besser als die anderen unbedingt. Du hast trotzdem die Führung übernommen.
Ja, ja.
Jetzt warst du ja auch nicht besser als die anderen. Aber,
nee, gewiss nicht.
Aber Führung ist in der Wirtschaft was anderes als auf dem Sport?
Jein, jein. Also ich glaube, zumindest hat mir die Karten gespielt, dass ich schon mal Führung gehabt hatte, auch auf dem Platz. Und ich hatte das vorhin schon gesagt, es gibt ja Spielfelder, die man abstellt. Und man kann auf diesem Spielfeld des Berufes ja auch eine gewisse Führung übernehmen. Aber sie ist noch mal etwas anders. In der Ausbildung vielleicht nicht ganz, aber im alltäglichen Leben jetzt, wenn man nach der Ausbildung dort steht, du hast ja mit auch Existenzen zu tun. Ja. Du hast ja auch eine soziale Verantwortung. Auf dem Sportplatz ist nach 90 Minuten das Treiben vorbei.
Okay.
Dann umarmt man sich wieder und alles ist gut. Aber wenn du eine Entscheidung triffst, geht es auch morgen weiter für diese Person und für dich. Das mag dahingestellt sein. Also für mich war es immer ganz, ganz wichtig im Fußballbereich, auch so emotional ich war in den 90 Minuten danach, gehörte sich einfach dazu, sich bei allen zu bedanken. Danke, dass sie da waren, so gerade beim Schiedsrichterteam. Ja. Ich bin nicht immer ein ganz großer Freund von Schiedsrichter, aber das hängt damit zusammen, ich habe immer arg zu kämpfen, wenn es um Ungerechtigkeiten geht. Und hin und wieder sehe ich mich vielleicht auch nicht zu Recht ungerecht behandelt. Und dann kann ich ganz schwer aus meiner Haut und das dann einzusehen. Aber ja. Nach 90 Minuten war es für mich halt immer klar. Und ich meine, in der beruflichen Führung ist es etwas anders. Aber nichtsdestotrotz, dass man diesen Teamsport schon mal gemacht hat und dort Führungsaufgaben übernommen hat, hat mir das schon geholfen, auch mit Menschen umzugehen. Und auch heute achte ich gerne darauf, wenn ich Leute einstelle oder nicht, dass sie vielleicht einen Teamsport betrieben haben. Das ist für mich schon ein wichtiges Kriterium. Es ist natürlich kein Ausschlusskriterium, wenn es einer nicht getan hat, aber ich finde, wenn Leute Teamsport gemacht haben, bringen sie schon vieles mit und haben auch für vieles Verständnis, warum man vielleicht mal so reagiert oder so reagiert.
Also Teamsport finde ich auch wichtig. Für mich gibt es die Alternative noch Feuerwehr oder soziale Dienste. Das ist noch etwas, was so ähnlich funktioniert.
Ja, ja.
Wo auch, weißt du, so ein bisschen Anschiss und Verantwortung irgendwie so zusammen ist. Was ich beim Sport auch so sehe, ne? Du musst mal zusammengeschissen werden, wie blöd das war, aber du musst auch die Verantwortung spüren, ein Spiel mal in die Hand nehmen zu können.
Ja,
das ist halt so bei Feuerwehr zum Beispiel.
Ja, genau. Und es ist auch legitim, dass es auch mal einen Anschiss gibt oder so.
Ja.
Ich habe natürlich auch einen Chef, der darf auch Chef sein, der darf auch mal Kritik äußern oder so etwas. Ich finde, am wichtigsten ist aber immer noch, wir sind gemeinsam auf diesem Feld, das, was wir spielen und wir verfolgen immer gemeinsam noch dieses Ziel. Und wenn die Kritik richtig und gerechtfertigt und konstruktiv ist, dann nur zu. Ja, dann total gerne.
Ja. Heute machst du Vertriebsunterstützung als leitender Angestellter beim Versicherer. Ist das anders? Oder ist Vertriebsunterstützung hier auch die anderen gut aussehen lassen und das Spiel gemeinsam gewinnen? Hat das aber was mit zu tun?
Ja, also das habe ich mir immer beibehalten, dass wenn ich betreue ja Agenturen und wenn ich zum Beispiel mit den Agenturen unterwegs bin und wir schließen ein Großfeld, es ist immer wir und ich nehme mich da auch gerne zurück und freue mich für meinen Kollegen, dass dieses Geschäft zustande gekommen ist und ich führe auch immer so einen kooperativen Führungsstil, also nicht hierarchisch irgendwie zu befehlen, ich mache auch gerne vor oder mache was nach, also ich versuche auch immer von dem zu reden, was ich auch selber kann. Und ich kann manchmal nicht alles. Und dann ist es gut, vielleicht, dass mein Pendant, mit dem ich unterwegs bin oder mit dem ich zu tun habe, dass der das auch kann. Und wir hatten vorhin sowas angesprochen, dass ich so ein Freigeist bin und kreativ. Ich habe noch einen Kollegen, der das Gleiche macht wie ich. Mhm. Und es gibt ja diese Farblehre, ne? So diesen roten, den gelben, den grünen und den blauen. Und ich bin gelb, sehr kreativ, ne? Ganz viele Ideen. und mein Pendant ist blau und wir ergänzen uns perfekt.
Ja.
Also ich kann mir auch kein besseres Team in dieser...
Er bremst dich auch mal, ne?
Ja, genau. Und er hat Termine drauf, er hat die Zahlen und das ist einfach klasse. So, ne? Und das ist dieser Team-Spirit. So. Und ich stelle mich gerne mit jemandem gleich vor allem und versuche gemeinsam am Erfolg zu arbeiten. Und es wird mir nie in den Sinn kommen, mich irgendwie alleine zu präsentieren und sagen, das habe ich jetzt, das ist jetzt mein Erfolg. Es gehören immer welche dazu. Und genauso beim Tennissport. Man sieht halt immer den einen auf dem Platz, aber der hat ein riesen Team hinter sich. Ne? Und das fängt bei der Familie wieder an. Wir kommen immer wieder auf die Familie zurück. Und also das ist für mich immer Gemeinschaft. Gemeinsam erreichen wir das, was wir haben.
Dann hast du hier in Preetz noch so ein Hobby. Du darfst noch eine Fußballmannschaft mit den ersten Herren hier Landesliga betreuen. Was mir aufgefallen ist, du hast diesen Trainerjob am Anfang ja mit Dimi, also Dimitris Gutschinas gemacht und jetzt mit Andi Möller. Also zwei Fußballer, die gut kicken konnten. Also vom litauischen Nationalspieler aber Andreas Möller habe ich Landesauswahl gespielt.
Ja.
Der kann ja wirklich sehr, sehr gut mit der Murmel im, konnte immer und hat ein hohes Verständnis.
Ja.
Ist das einfacher für dich, mit solchen Leuten zu agieren? Es könnte jetzt auch Hans Wurst Trainer sein.
Es ist insofern einfacher, weil man spricht eine Sprache. Ne? Mhm. Man hat den Profibereich auch kennenlernen dürfen, man weiß, wie es dort ist, dort oben und auch was so die Zielfindung anbelangt, ist es einfacher, mit Jungs zu tun zu haben, die das auch erlebt haben, was du erlebt hast.
Ja.
Das kann aber manchmal für die Jungs, die du trainiert hast, schwierig sein, weil sie das nicht kennen. Und du musst deinen Anspruch manchmal auch drosseln. Und bei Dimi zum Beispiel war das sehr schwer für ihn. Ne? Der kam auf ein Profitum, der hat sich ganz, ganz viel selber erarbeitet. Ne? Der kam hier nach Deutschland, sprach die Sprache kaum, ne? und hat sich hier durchgebissen und hat immer alles für den Sport gegeben und einen enormen Ehrgeiz und das manchmal im Amateursport dann zu vermitteln, das ist ihm schwer gefallen. Das ist ihm schwer gefallen und das ist dann manchmal für die Jungs ist es dann schwierig und dann heißt es, du musst dich versuchen, irgendwie auch ein bisschen zu drosseln, damit du die Jungs auch nicht verlierst auf den Weg dorthin, was du für Ziele setzt.
Ja. Die können dein Denken vielleicht nachvollziehen, wo es herkommt, aber sie können das wahrscheinlich nicht jeden Tag ertragen, wenn dann einer immer solche Ziele hat. Ne? Also wie Dimi.
Ja, genau.
Ich habe immer deswegen Bewunderung für ihn immer gehabt, weil du ihm dieses akribische Arbeiten auf dem Platz einfach angemerkt hast. Ne? Das ist so, kein Meter war zu weit und auch kein Boden war zu dreckig. Das, also von Nationalspieler hat das auch was, so wie er spielt, aber die Arbeit, er hat wirklich fürs Team gearbeitet, für sich gearbeitet.
Absolut, also Dimi ist ja nicht umsonst auch, hat den Spitznamen Maschine und er ist wirklich eine Maschine und auch heute noch arbeitet er enorm an seinem Körper und es ist faszinierend, ihn in der Kabine zu erleben auch. Ne? Wir spielen gemeinsam in der Nord-Ostsee-Auswahl Holstein-Kiel Traditionself. Er bringt seine Isomatte mit und macht da Push-Ups, Einbeinige und er steckt ganz, ganz viel Disziplin auch in seinen Körper und das ist genau das, was du sagst, das merkst und spürst du auch in jeder Art, die da durch ihn fließt. Also schon sagenhaft.
Ja. Leider hört er aber auch bei 4 Toren im Training dann nicht auf, ne?
Nein.
Das kann einen auch mal nerven.
Ja, das ist tatsächlich so. Also für Dimi sind Tore die größte Bestätigung und je mehr, desto besser.
Ja. Zum Schluss hier, Kurt, gibt es sowas wie Wehmut, Ungereimtheit, Neid? Gibt es sowas noch oder ist das ganz aufgeräumt?
Bei mir ist es, ich würde mal sagen, absolut aufgeräumt. Ich habe trotz dessen, dass ich vielleicht diesen Schicksalsschlag dort hatte, was die sportliche Laufbahn anbelangt, trotzdem bis heute tolle Entscheidung getroffen. Ich hatte auch Glück gehört dazu. Ne? Das, was ich nach diesem Ereignis dann durch meine Verletzung erlebt habe und dann eine Ausbildung habe genießen können mit Ausbildungsagentur. Ich bin gleich in irgendwas Neues reingekommen und vielleicht war mein ganz, ganz großes Glück, wenn man von Glück sprechen kann, überhaupt in der Situation, dass mir das alles früh passiert ist und dass ich noch einen anderen Weg habe einschlagen können. Und nein, Neid ist eh immer ein schlechter Berater. Ich war nie neidisch auf etwas. Ich könnte ja selbst dafür sorgen, dass ich das dann auch habe oder so etwas. Und dass ich nun verletzt bin, dafür können ja andere nichts.
Aber manchmal trägt man ja so einen gewissen Groll mit sich rum für irgendwas. Für mich warst du immer ganz aufgeräumt. Also
ja. Ich
glaube, die ersten Jahre oder das erste Jahr weniger als heute, so, weil man den Wehmut schon kannte.
Ja.
Aber wenn man dich heute sieht, dann hat man nicht das Gefühl, du trauerst was nach.
Nein.
Sondern du freust dich des Lebens, dass es heute so ist, wie es ist.
So ist es. Also scherzhaft gesagt, könnte ich vielleicht nur ein bisschen auf den lieben Gott sauer sein, da er mir die Gene, die Schnelligkeit von meiner Mutter gegeben hat, hat er mir die Gene von meinem Vater gegeben, was den Körperapparat anbelangt. Und mein Vater hat Knieprobleme, der hat Rückenprobleme. Und ich glaube, das habe ich von ihm bekommen, dass ich da vielleicht ein bisschen im Nachgang sauer sein kann, warum ich das bekommen habe. Weil das merke ich heute auch noch. Ne? Jetzt schmerzt langsam der Rücken und dergleichen. Und das habe ich definitiv von meinem Vater bekommen. Ja.
Aber guck mal, dann kannst du ja nichts dafür, bist du ja entlastet.
So ist es. Ne? So versuch es mir auch mal schön zu reden.
Also ich habe so ein schönes Beispiel. Ich zum Beispiel kann nichts dafür, wenn ich klecker. Das ist erblich bedingt, mein Vater kleckert auch.
Ja, sehr schön. Ja, genau, so kann man sich das dann schön reden. Und nein, aber ganz klar ist, nein, das ist keine Missgunst, kein Neid und keine Wehmut. Ja. Und ich habe es gerade kurz angerissen, auch heute habe ich ja noch einen Bezug zu Holstein Kiel. Ich darf in der Traditionself mitspielen. Und nein, ich habe trotzdem durch die Jahre so viel gewonnen durch den Fußball. Ich habe so viele Menschen kennenlernen dürfen, zu denen ich heute noch Kontakt habe.
Ja.
Und ich versuche immer, das Positive in mir auszuziehen.
Ja, das kannst du. Ja, ganz zum Schluss darf man sich hier immer was wünschen.
Ja.
Und was wünschen ist, wenn du dir wünschen würdest, es wäre auf der Welt irgendwas anders. Wir müssen den Krieg jetzt mal ausklären, weil das ist ja so. Gibt es so etwas, wo du sagst, ach, wenn das anders wäre, das wäre toll?
Ich habe das ja, glaube ich, vorhin schon ein bisschen anklingen lassen. Ich würde mir einfach mal wünschen, dass vielleicht die Tagesschau über positive Nachrichten mehr berichtet.
Ja.
So,
ne? Ja.
Das Einzige, manchmal hat man die Hoffnung, zumindest, dass das Wetter gut wird. Dann hast du noch mal so eine positive Schlagzeile mitgekriegt. Ja.
Das aber, müssen die senden.
Ja. So, ne? Ich finde, dass man einfach mehr positive Dinge noch herausstellen sollte. Und das wäre so ein Wunsch für mich, den ich mir so wünschen würde.
Ja, sehr schön. Möge das bald in Erfüllung gehen, Jirka.
Ja.
Ja. Danke dir herzlich fürs Gespräch. Danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast.
Ja, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank auch für die Zeit deiner Zuhörer, dass sie angehört haben.
Ja, danke. Vielen Dank.
Gerne.